Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vorbei? Muss ich mit Scheiße aufhören? Also, nicht gut. Okay, aber... Okay, alles klar.
Ah ja, das ist super. Ich wollte auch nur testen, gerade ob es angeht. Und schmeiß, oh, hier kann man so schön ziehen.
Ich würde, wenn das keine technischen Schwierigkeiten verursacht,
nee,
moderiere ich den Sitz an.
Nee, oh nee, leider, war früher, das, da steht dran, dass es einen Austausch gab. Ja,
aber es
doof.
Ist ein tolles Buch, unbedingt kaufen.
Ja.
Ja,
das jetzt ist ein bisschen anders, tatsächlich, also... Das müssen Sie sich überlegen, ob es.
Gut, fangen wir an, oder?
Achso, ja.
Bist du ready?
Ich setze mich erstmal. Hallo.
Ja, hallo, hallo. Immer Herr Balsch. Ich freue mich jetzt hier zu sitzen mit Lena Elfrath. Lena Elfrath hat ein ja recht ungewöhnliches Buch bei uns herausgebracht. Drauf steht Roman. Es ist aber auch darüber hinaus vieles mehr. Oft haben wir auch schon gehört, das ist ja fast schon ein Theaterstück, denn Lena Elfrath stellt uns in Die Liebe ist ein Schmetterling vier ganz unterschiedliche Protagonisten vor. Man könnte das Buch auch im weitesten Sinne als Großstadtroman beschreiben. Wir haben Aline, eine Hausfrau, Mike, einen, ja, ich würde sagen, Wahlobdachlosen, also er Absturz. Achim, einen Karrieristen und Fiona, ein Partygirl. Also denkbar unterschiedliche Figuren, die Lena Elfrath zu Wort kommen lässt. Also der Roman ist sehr, sehr von Monologen geprägt, dieser Figuren, die sich zu verschiedensten Themen äußern. Die Klammer, das Thema des Buches ist der Widerspruch zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, würde ich sagen. Und es geht im Grunde darum, dass wir doch oft in unseren sozialen Rollen und Gefügen gefangen sind. Und ich glaube, es ist schwierig, einen Gesamteindruck dieses Buches in einer halben Stunde zu bekommen. Aber was wir hoffentlich hinkriegen, ist Lust aufs Buch zu machen. Und Lena hat Passagen ausgewählt, sodass wir alle vier Figuren mal kennenlernen werden.
Vielen Dank. Genau, wie Robin schon sagt, hallo. Ist ein bisschen niedrig. Geht es vor allem darum, dass wir unsere Rollen haben und dazu neigen, darin festzustecken und manchmal nicht wissen, was in unserem Handeln wirklich wir selber sind. Also ich weiß es manchmal nicht. Ich lese es hier im Stehen vor, einfach auch, weil es besser dann passt zu einem sehr, zur direkten Rede, zu einem sehr lebendigen Art zu erzählen. Ich fange an mit Mike, ziemlich nah am Anfang. Oder mit dem Anfangskapitel. Mike entscheidet sich dazu, auf die Straße zu gehen. Warum er das tut, erfahren wir jetzt. Achso, ich muss dazu sagen, es gibt eine Stimme aus dem Off, quasi eine zweite Erzählebene im Buch, inkursiv. die spricht in Du mit den Figuren. Man könnte sagen, das ist eine Art innere Stimme, ein Instinkt oder eine Stimme von oben, ein Über-Ich. Und diese Stimme wird immer lauter und stärker im Buch und beeinflusst die Figuren immer mehr. Mit der fange ich jetzt auch an. Das Kapitel heißt das Glück. Konzentrier dich. Zieh dich zurück. Du bist sicher hinter deinem Schmutz, in deiner Deckung, deiner Rolle. Niemand wird dir etwas tun. Sprich mit dir selbst. Finde Schutz in dir selbst. Hier bist du sicher. Ja, genau so. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um mich äußerlich und innerlich auf diesen Moment vorzubereiten. Jahre, um zu erkennen, dass ich das hier tun muss. 1 Woche für einen halbwegs entfremdenden Bart und nur 1 Sekunde, um meine komplette Vergangenheit zurückzulassen. Ein Leben auf Reset. Einfach laufen. Sobald du in der Bahn sitzt, hast du es geschafft. Heb nicht den Kopf, schau nicht nach links noch rechts. Die verwischte Optik aus dem Augenwinkel ist alles, was du brauchst. Mein Blick flüchtet sich auf meine zerlatschten Turnschuhe und den Asphalt. Um mich herum ist es laut, Farben und Bewegung, das macht mich nervös. Was, wenn jemand mich erkennt? Und auch wenn nicht, was denken diese Fremden wohl von mir? Nehmen sie mich wahr als das, was ich darstelle? Nehmen sie mich überhaupt wahr? Du bist durchsichtig. Wenn die Menschen sich untereinander nicht wahrnehmen, wie sollen sie dich sehen, wo du jetzt noch weniger bist als sie? Ich stand mehrfach vor der Entscheidung, diesen Planeten zu verlassen. Nicht in dramatischer Manier, im Gegenteil. Der Tod erschien mir immer als tröstliche Idee von einer Lösung. Je älter ich werde, desto mehr scheint meine Umgebung sich nicht weiterzuentwickeln, sondern enger zu werden, in ihre Konzepte zu verfallen. Und ich drifte automatisch von dieser Welt ab. Das passiert einfach. Es ist wie mit der Ausdehnung des Universums. Je mehr der eine Planet sich vom anderen entfernt, desto mehr entfernt sich automatisch der andere vom einen. Ein seltsam schwereloser Zustand. Viele Normalitäten werden mir einfach immer egaler. Ich habe übrigens noch nie eingesehen, warum egal nur ein Adverb ist, das sich grammatikalisch nicht steigern lässt. Egal, egaler, am egalsten. Ist demnach falsch, eine Verschwendung eines herrlichen Wortes, wenn man mich fragt. Egal, ohne ein Grollen, ohne ein Wollen, befreiend egal, aber auch beängstigend egal. Das Offensichtliche nicht wahrnehmen, irgendwann versteht man nicht mehr die Aussagen der anderen, das macht einsam. Die Einsamkeit ist manchmal das Schlimmste. Zunächst stellte ich fest, so ging es nicht weiter. Ich brauchte eine radikale Änderung, ein irreversibler Schritt. Ich recherchierte wochenlang und besorgte mir Pillen übers Internet. Der Plan war simpel, aber recht dekorativ. Ich würde nach Südamerika fliegen, mich dort an einen leeren Strand mit Schlafsack setzen und die Pillen mit einer Flasche Wodka überdosieren. Ich hatte keine Ahnung, ob irgendwas von meinem Plan funktionieren würde, aber auch das war ja nun egal bei so viel ultimativer Egalität. Ich kaufte das teure One-Way-Ticket und dann, direkt nach der Online-Buchung, als ich den Bezahlbutton klickte, bildete sich Schweiß auf meinem Rücken. Nun war die Sache beschlossen. Kein Zurück mehr. Ich lag 3 Tage auf meinem Sofa mit runtergelassenem Rollladen und bewegte mich nicht. Das kann ich gut, mich einfach ausschalten. Aber von meinen Sachen verabschiedete ich mich schweren Herzens. Da war zum Beispiel eine Uhr von meinem Vater. Für mein Fahrrad und meinen ekligen Sessel empfand ich plötzlich ein bisschen Liebe. Macht's gut, Jungs, war schön mit euch. Tschö, Junge, du wirst uns fehlen, verdammt nochmal. Das war krass. Ich schien Seelen in den Dingen zu entdecken und unterhielt mich mit ihnen. Schließlich hatte ich ja nicht mehr lange zu leben. Und dann, im Dämmerzustand, eine Erleuchtung. Wenn meine Tage ohnehin gezählt waren, wieso sollte ich den Sprung direkt zur letzten Station vornehmen und den Weg dorthin auslassen? Wenn sowieso alles egal war, konnte ich auch erstmal den Sprung in ein anderes Nichts wagen. Ein ehrliches, vom menschlichen Urteil unabhängiges Nichts war schließlich, was ich immer gesucht habe. Ich würde ganz nach unten steigen. Mich so richtig in den Bodensatz der Gesellschaft hineinlegen, obdachlos werden. Die Kapitel des Buchs handeln von ganz unterschiedlichen wesentlichen Themen, wie zum Beispiel wie eben das Glück oder Freiheit, Klamotten, Sex, Liebe. Und alle vier Figuren gehen da durch, machen eine ähnliche Entwicklung durch, beinahe zeitgleich. Mal scheinen sie sich zu treffen und zu beeinflussen, vielleicht auch nicht. Mal nehmen sie sich gegenseitig wahr. Jetzt werde ich was vorlesen aus dem Kapitel Essen und zeigen, wie alle vier Figuren das Thema behandeln. Fiona, das Partygirl, damit geht's los. Ein dünnes, bleichhäutiges Mädchen steht mit runtergelassenen Hosen und dem Slip auf Kniehöhe im Wald. Offensichtlich will es pinkeln. Eine amerikanische Blechkarre beleuchtet das Mädchen von vorne. Na, Baby, gefällt's dir? Mein bester Freund Hendrik grinst neben mir, dümmlich verzückt beim Anblick des postergroßen Fotos. Der Künstler-Gastgeber dieser Vernissage ist sein neuer Schwarm, was auch der Grund dafür ist, dass Hendrik mich hierher geschleift hat. Abdrücken bekommt hier eine doppelte Bedeutung, antworte ich. Und stelle fest, ich muss ganz dringend was trinken. Ich gehe zu einer Biertheke-Bar und analysiere das Angebot Bier und Rotwein. Dazu noch ein paar wenige Flaschen Rotkäppchensekt im Eiscontainer. Ich nehme mir eins der vorbereiteten Rotweingläser, davon werde ich erfahrungsgemäß am schnellsten besoffen. Daneben das Buffet, das sich als noch schäbiger herausstellt. Würstchen und Brötchen und Kartoffelsalat aus dem Eimer. Dit hier hört alle zum Thema. Seikos Model, Carola, steht neben mir mit einem abgegrasten Teller, den sie mit beiden Händen festhält. Carola sagt, Seiko sagt, wozu den ganzen Hochglanzluxus mit Champagner und Schnitten, wenn das echte Leben schon Kunst ist? Auf Seikos Fotoreisen gab es nur sowas. Ich weiß nicht, was ein Analogkartoffelsalat mit Plastikmayonnaise echt sein soll, erwidere ich. Carola mustert mich mit einem Du hast es nicht verstanden Blick. Dann etwas noch Entsetzlicheres. Das magere Ding geht zum Kartoffelsalat und packt sich zwei fette Kellen von der authentischen Kunst auf den Teller. Dazu zwei Würstchen, Brötchen und irgendwie alles, was da so auf dem Tisch rumgammelt. Sie so, willst du ja nicht essen? Nee, ich muss ein bisschen auf die Kalorien achten. Kennst du ja. Carola schaut ungläubig. Echt? Nee, ich kann essen, was ich will. Ich nehme einfach nicht zu. Wie groß bist du denn? Fragt sie mich nach einer ausgiebigen Ganzkörpermusterung. Ach, nicht so groß. Da stehen wir also, ich und meine neue schmatzende Freundin, Model Carola, die nach diesem Teller doppelt so schwer sein wird. Kalorienaufnahme. Kartoffelsalat, Würstchen, Brötchen. Schmatzen. Gurgeln. Sprechen, Gurke, Senf, Mayonnaise, kauen, trinken. Sprechen, Matsch, Zunge, Mundwinkel, Speichel. Achim, auch zum Thema Essen. Achim geht gerade in die Kantine seines Unternehmens, die er immer Corporate Fresswelt nennt. Um Punkt 12 geht dir jeden Tag die Fütterung los. Frische Salate und Suppen, 2 bis 4 verschiedene Nachspeisen, Nudelaufläufe mit viel Sahne und Käse, frittiertes Kartoffelzeug und natürlich Fleisch. Kaum was anderes kann ein Löwe wie ich essen. Ich gehe zur Theke mit den Hauptgerichten, wo ich jetzt jahrzehntelang anstehen müsste, wenn ich nicht hungrig, mächtig und macho wäre. Lassen Sie mich bitte vorbei, ich will nur was fragen. Der Herr mit der weißen Serviette auf dem Kopf, ich hätte das Steak gerne blutig. Haben Sie vorbestellt? Fragt der Küchentyp. Nicht, wenn mein Assistent es mal wieder verbaselt hat. Dann muss ich Sie enttäuschen. Es gibt das Steak nur gegen Vorbestellung. Die Deadline war um 11 Uhr. Wollen Sie mich veräppeln? Nein! Gehen Sie doch zur Beilagentheke. Dort gibt es einen tollen Nudelauflauf als Alternative. Beilagen? Sehe ich aus, als würde ich Beilagen essen. Ich bewundere meinen Oberarm, als die Stimmen in meinem Rücken beginnen zu nerven. Würden Sie sich endlich hinten anstellen? Hier warten noch mehr Leute. Da wird mega gezickt, wenn es ums Fressen geht. Dann holt mich mein Kollege da raus. Ach, Imhai, das wird nichts. Wir müssen an die Nudeltheke. Ewigkeiten später, nachdem ich endlich die monstergeilen Nudeln bekommen habe, streife ich mit Andreas und meinem Tablett durch die dichte Tischlandschaft auf der Suche nach einem Platz. Die anderen Anzüge sitzen schon und machen sich über ihre Teller her, wobei mir auffällt, jeder hat dieses verdammte Steak. Der Berater mit dem Charisma eines Sales Managers für feuchtes Toilettenpapier. Der schwule Trainee aus Human Resources und die schwangere Buchhalterin, alle haben den ganzen Tag lang Zeit, um über ihr Menü nachzudenken. Erst speichern sie die Steak-Order-Deadline in ihrem Kalender ab. Dann machen sie ein Brainstorming an der Flipchart, um die Beilagen strategisch auszuklügeln. Kurz vor dem Lunch-Lounge berufen sie noch ein Meeting am Kaffeeautomaten ein, diskutieren ihren Entwurf wegen eventueller Schwachstellen und schließlich erobern sie ihr finales Steak im Kampf gegen die drängelnden Loser, die es nicht geschafft haben, vorzubestellen, solche wie mich. Andreas und ich lassen uns mit unseren Nudelbeilagen an einem der letzten freien Zweiertische nieder. Ist besser zu zweit. Ich könnte jetzt nicht neben einem Steakesser sitzen. Essen? Aline. Ich muss schmunzeln, als die Zitrone leise ächzt unter dem Druck meiner Gabel. Das weiße Fleisch streichelt die Zungenspitze. Es ist ein Wunder, dass wir solche Kostbarkeiten auf unseren Tellern sehen dürfen. Nehmen wir das Petersilienblatt hier. Es ist nicht minder prächtig als eine Schneeflocke oder der Wechsel von Tag und Nacht. Jedes Exemplar einzigartig in seinem Design, ein göttlicher Geniestreich. Schade. Vielen Menschen kommt der Blick für die kleinen und großen Wunder abhanden. Wie deinem Mann gegenüber. Tief einatmen, lange ausatmen. Essen, schweigen, Ewigkeiten. Schmeckt es dir? Meine Damen haben die kleinen Küchlein geliebt, weißt du? Die vom Rezept deiner Mutter. Sie waren begeistert. Weißt du? Sie sind bis spät in den Abend geblieben. Ich glaube, unser Sohn Kilian wird Astrid mögen. Meinst du nicht? Vielleicht kann sie ihm so etwas wie eine Ersatzoma sein, da unsere Eltern so weit weg leben. Sag mal! Interessiert dich auch was anderes als deine überkandidelten Freundin? Grollt mein Mann wie der Donner. Aber Schatz, nenn mich nicht Schatz, ich hasse dieses Scheißwort. Der Wein ist fast leer, siehst du das nicht? Mein Mann streckt sein leeres Glas seltsam nah an mein Gesicht. Oh, verzeih. Ich hole eine neue Flasche, ja? Du bist ein schwarzer Tintenfleck auf weißem Papier. Mike, auch zum Thema Essen. Ich habe viel recherchiert in Mikes Milieu, im Ghetto, wie er es nennt. Ich habe Obdachlosenbetreuung gemacht in der Diakonie, geholfen, mit Leuten gesprochen, mir die Geschichten angehört. Ich war in einem Bordell, also nicht arbeitend, aber schon. Und habe auch an einer Essensausgabe geholfen, wo diese Geschichte stammt, wovon diese Geschichte stammt. Wir gehen durch das Hoftor einer Kirche und durch die Eingangstür eines Nebengebäudes an einer Art Empfang vorbei. Dahinter öffnet sich ein weiter Raum mit hohen Decken. Es riecht nach einer Mischung aus nassem Hund, nassem Mensch und trockenem Auswurf. Überall vergammelte Leute, alles voll. Manche hängen halb schlafend auf Stühlen an der Wand, zwei spielen Schach am Tisch, einer liest, gut gelaunte Musik dudelt von irgendwoher. Rainer beantwortet meine unausgesprochene Frage, was zum Teufel das hier ist. Rainer ist jemand, den Mike gerade kennengelernt hat, ein Jungen, 19-Jähriger, und die befreunden sich an. Rainer erklärt also, was so zum Teufel das hier ist. Willkommen im Treff. Ich weiß gar nicht, wie das Irrenhaus hier wirklich heißt. Es gehört irgendwie zur Kirche. Hier können alle abhängen. Penner, Junkies, Zigeuner, Nutten, Transvestiten, Psychopathen, Leute, die nichts zu tun haben. Leute wie wir. Und was passiert hier? Frage ich. Na, man trifft sich, unterhält sich, schlägt die Zeit tot. Es gibt an der Ausgabe was zu essen für 1 Euro, Kaffee für 1 Euro, Klamotten und manchmal, mittwochs wie heute, gibt es Musik. Die bringt der Pfarrer Hinze mit, der ist sonst cool, aber mit der Musik geht er jedem auf den Sack. Nach kurzer Zeit kenne ich die Bibliothek, die Toiletten, die Duschen, die Schließfächer, den Hinterhof. Hier darf kein Schwanz übernachten, erklärt Rainer, aber für tagsüber gibt es den Pennbereich. Komm mit! Rainer führt mich an einer Art, so eine Art Computerecke vorbei, ein paar Stufen hinauf bis nach hinten, ganz weit nach hinten, in den dunkelsten Winkel des Raumes. Schmerzhafte Herzdosenmusik, Mensch an Mensch, junge und alte Frauen, Kinder unter Decken, in Schlafsäcken auf dem Boden gestapelt und gestopft bis unters Dach. Tüten, Klamottenberge, es riecht nach Armut, Krieg, Flucht, Hunger. Ich bin ganz schön am Verdauen, als Rainer fragt, willst du einen Kaffee? Unbedingt. Hauptsache was in den Magen, antworte ich. Der kostet 1 Euro. Ich krame 2 Euro aus der Hosentasche und gebe sie Rainer, der dann verschwindet. Nee, ich bin noch nicht ganz fertig. Okay. Da war auch noch Zeit. Als ich so... Ich muss nämlich warten hier gerade, wo ich auf Rainer warte. Ja, also es ist schon so, puh, es dauert ewig, bis der zurückkommt. Mann, Mann, Mann. Und als ich da so alleine rumstehe, da merke ich erst, dass meine Halsschlagader zuckt. Direkt hinter mir finde ich ein paar Stufen, auf die ich mich zum Warten setze. Summer of 69 dröhnt aus dem alten CD-Player. Ein junger Mann mit kernigen, attraktiven Gesichtszügen läuft in mein Blickfeld, bleibt plötzlich stehen und zeigt seine kaputten Zähne. Selig lächelt er in die Luft und bewegt dabei seinen Mund, als spreche er mit einer Dame, die ihm schöne Dinge ins Ohr flüstert, ungefähr so. Ich brauche dafür nicht mal das Mikro. Er schaukelt dabei mit den Augen halb geschlossen von den Zehenspitzen auf die Ballen und zurück. Wieso fühlt es sich an, als hätte ich Angst hier allein?
Ja, vielen Dank, Lena. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck von deinen vier Protagonisten bekommen. Und wer gern wissen will, wie das Ganze weitergeht und welche Bedeutung auch diese Stimme aus dem Off oder die innere Stimme hat und wie diese Stimme auch die Lebensentwürfe der Figuren durcheinander wirbelt, der kann Lena das gerne noch fragen. Lena sitzt gleich da vorne und ihr dürft sie auch fragen, ob die Liebe wirklich ein Schmetterling ist. Also danke, Lena.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.